Zwei Männer saßen in einem Rauchzimmer und sprachen von ihrer Schulzeit. An unserer Schule, sagte A., war im Treppenhaus der Fußabdruck eines Gespenstes zu sehen.
Wie er aussah?
Oh, er hatte nichts Besonderes an sich. Man erkannte die Form eines Schuhes mit eckiger Kappe, wenn ich mich recht erinnere. Die Treppe war aus Stein, ich habe nie eine Geschichte über diesen Fußabdruck gehört.
Das erscheint seltsam, wenn man es sich überlegt.
Ich frage mich, warum niemand eine erfand. Bei Jungen kann man nie etwas sagen, sie haben ihre eigene Mythologie. Das wäre übrigens ein Thema für sie, der Volksglaube an den Privatschulen.
Ja, nur wäre der Ertrag recht dürftig.
Ich glaube, wenn man Untersuchungen über die Gespenstergeschichten anstellte, die an den Privatschulen umlaufen, würde sich zeigen, dass sie alle stark verkürzte Fassungen von Geschichten aus Büchern sind. Heutzutage würde man da wohl vor allem auf den Strand und Pearsons und Ähnliches zurückgreifen.
Gewiss.
Zu meiner Zeit gab es die freilich noch nicht. Aber lassen Sie mich sehen, ob ich mich an die gängigsten Geschichten noch erinnere, die ich als Kind gehört habe. Da ist einmal das Haus, in dem mehrere Leute unbedingt die Nacht verbringen wollten, und am Morgen fand man sie alle in irgendeiner Ecke knien, und sie konnten gerade noch sagen, ich habe es gesehen, und dann starben sie.
War das nicht das Haus am Berkeley Square?
Ich glaube ja. Dann war da der Mann, der in der Nacht ein Geräusch auf dem Flur hörte, die Tür öffnete und jemand auf allen Vieren auf sich zukriechen sah, dessen herausgequollene Augen bis über die Wangen herunterhingen. Dann gab es...
Einen Augenblick.
Ja, das Zimmer, in dem man einen Mann tot in seinem Bett fand mit einem Hufabdruck auf seiner Stirn. Und auch der Boden unter seinem Bett war voller Hufabdrücke.
Warum, weiß ich nicht.
Von einer Frau schließlich erzählte man, dass sie in einem fremden Haus, nachdem sie die Tür ihres Zimmers abgeschlossen hatte, hinter den Bettvorhängen eine leise Stimme sagen hörte, »Jetzt sind wir zusammen für die Nacht eingeschlossen.« Zu keiner dieser Geschichten gab es irgendeine Erklärung, und sie hatten auch keine Fortsetzung. Es würde mich interessieren, ob sie immer noch umlaufen.
Oh, sehr wahrscheinlich.
Mit Ergänzungen aus den Zeitschriften, wie ich schon sagte. Aber Sie haben nie von einem wirklichen Gespenst in einer Privatschule gehört?
Nein?
Ich dachte es mir. Ich habe noch niemanden getroffen, der jemals von so etwas gehört hätte.
Aus Ihrem Ton schließe ich, dass Sie eine solche Geschichte wissen.
Ich kann es wirklich nicht sagen, aber lassen Sie mich erzählen, was mir gerade durch den Kopf ging. Es geschah an meiner Schule vor 30 Jahren, und ich habe keine Erklärung dafür. Die Schule war in der Nähe von London. Sie war in einem großen, ziemlich alten Haus untergebracht, einem weißen, stattlich anzusehenden Gebäude inmitten von schönen Liegenschaften. Im Garten standen, wie in so vielen alten Gärten im Themsetal, große Zedern, und auf den drei oder vier Feldern, auf denen wir unsere Spiele austrugen, alte Ulmen. Ich vermute, dass es ein sehr schöner Platz war, aber Jungen geben selten zu, dass ihre Schule auch den einen oder anderen Vorzug hat. Ich kam Anfang der 70er Jahre an die Schule. Es war im September. Unter den Jungen, die gleichzeitig mit mir eintraten, war einer, an den ich mich anschloss. Er stammte aus dem schottischen Hochland, und ich will ihn McLeod nennen. Ich kann es mir schenken, ihn zu beschreiben. Wichtig ist nur, dass ich ihn sehr gut kennenlernte. Er ragte in keiner Weise hervor und war weder im Lernen noch im Spielen sehr gut, aber er gefiel mir. Die Schule war groß. Sie muss gewöhnlich 120 bis 130 Jungen gehabt haben. So brauchte man auch eine beträchtliche Anzahl von Lehrern, die ziemlich oft wechselten. In meinem dritten oder vierten Semester bekamen wir einen neuen Lehrer, der Samson hieß. Er war groß, kräftig, blass und hatte einen schwarzen Bart. Ich glaube, wir mochten ihn.
Er war viel herumgereist und wusste eine Menge Geschichten, die er uns auf unseren Schulwanderungen erzählte, so dass wir uns geradezu darum stritten, in seine Nähe zu kommen. Ich erinnerte mich auch, daran habe ich seither kaum mehr gedacht, dass er an seiner Uhrkette eine Berlock hatte, auf die ich einmal aufmerksam wurde, worauf er sie mir zum Anschauen gab. Ich glaube, es war eine byzantinische Goldmünze. Auf der einen Seite war irgendein Kaiser abgebildet, die andere war schon völlig abgegriffen. Auf ihr hatte er barbarischerweise die Anfangsbuchstaben seines Namens, GWS, eingeritzt, sowie ein Datum, den 24. Juli 1865. Ja, ich sehe sie jetzt wieder deutlich vor mir. Er erzählte mir, er habe sie aus Konstantinopel mitgebracht. Sie hatte etwa die Größe eines Florins, vielleicht war sie aber auch viel kleiner. Doch lassen Sie mich zu dem ersten seltsamen Ereignis kommen. Samson trieb lateinische Grammatik mit uns. Er liebte es, was vielleicht eine ganz gute Methode ist, uns selbstständig für die Regeln, die er uns beizubringen suchte, Beispielsätze bauen zu lassen. Das ist natürlich für einen nichtsnutzigen Schlingel eine ausgezeichnete Gelegenheit, freche Witze zu machen. Viele Schulgeschichten erzählen davon oder könnten jedenfalls davon erzählen. Aber bei Samson herrschte eine zu gute Disziplin, als dass einer von uns jemals so etwas bei ihm gewagt hätte. Nun, in der betreffenden Stunde erklärte er uns, wie man sich erinnern im Lateinischen wiedergibt, und dann musste jeder von uns einen Satz mit Memini, ich erinnere mich, bilden. Die meisten von uns schrieben irgendeinen Allerweltssatz wie »Ich erinnere mich an meinen Vater« oder »Er erinnert sich an das Buch« oder sonst etwas Nichtssagendes. Ich vermute, dass eine ganze Menge »Memino librum meum« und ähnlichen Unsinn schrieb. McLeod aber, der Junge, von dem ich sprach, dachte offensichtlich an etwas Anspruchsvolleres. Wir anderen wollten mit den Sätzen fertig werden, um zu etwas Neuem zu kommen, und so stießen einige unter der Bank mit dem Fuß nach ihm, und ich als Nächster gab ihm einen Rippenstoß und flüsterte ihm zu, er solle sich beeilen. Aber er schien nicht darauf zu achten. Ich schaute auf sein Blatt und sah, dass er überhaupt noch nichts hingeschrieben hatte. Ich stieß ihn nochmals an, stärker als vorher, und hielt ihm ärgerlich vor, dass er uns alle warten ließ. Das wirkte. Er fuhr hoch und schien aufzuwachen, und nun kritzelte er ganz schnell ein paar Zeilen auf sein Blatt und zeigte es mit den übrigen vor. Da er der Letzte oder fast der Letzte war, und da Samson den Schülern, die Meminissimus Patri Meo und ähnliches geschrieben hatten, eine Menge zu sagen hatte, wurde es 12 Uhr. Bevor er zu McLeod kam, und McLeod musste noch dableiben, um seinen Satz korrigiert zu bekommen. Draußen war nicht viel los, als ich hinaustrat, und so wartete ich auf ihn. Als er endlich nachkam, ging er sehr langsam auf mich zu, so dass ich vermutete, es hatte etwas gegeben. »Nun«, sagte ich, »was hast du bekommen?« »Oh, ich weiß nicht«, antwortete er. »Es mag's tun, aber ich glaube, Samson ist nun ziemlich schlecht, auf mich zu sprechen.« »Wieso hast du ihn auf den Arm genommen?« »Keine Angst«, sagte er. »Nach meinem Gefühl war der Satz durchaus in Ordnung. Ich hatte geschrieben, Memento, das heißt doch sich erinnern, und hat den Genitiv nach sich, Memento putei interquatuor taxos.« »Was für ein dummes Zeug«, sagte ich. »Wie kamst du denn darauf? Was heißt es überhaupt?« »Das ist ja eben das Seltsame daran«, antwortete McLeod. »Ich bin mir nicht ganz sicher, was es heißt. Ich weiß nur, dass es mir einfach so durch den Kopf schoss, und dann warf ich es aufs Papier. Ich glaube zu wissen, was es heißt, denn gerade bevor ich es hinschrieb, tauchte eine Art Bild davon in meinem Kopf auf. Ich glaube, es bedeutet, erinnere dich an den Brunnen zwischen den vier, wie heißen doch gleich diese dunklen Bäume mit den roten Beeren? Du meinst wohl die Ebereschen? Diesen Namen habe ich noch nie gehört.
sagte MacLeod. »Nein, ich weiß es jetzt. Eiben.« »Na gut, und was sagte Samson dazu?«
»Oh, der machte vielleicht so ein komisches Getue. Als er es gelesen hatte, stand er auf und ging zum Kamin und blieb dort eine ganze Zeit stehen, mit dem Rücken zu mir und ohne ein Wort zu sagen, und dann sagte er, ohne sich umzudrehen und ganz ruhig, »Weißt du, was das heißt?« Ich sagte es ihm, nur konnte ich mich nicht an den Namen dieses dummen Baumes erinnern. Dann wollte er wissen, wieso ich das geschrieben hatte, und ich musste irgendetwas sagen, und dann sprach er nicht mehr darüber, sondern fragte mich, wie lange ich schon hier sei und wo meine Eltern wohnten und Ähnliches. Endlich konnte ich mich aus dem Staub machen, aber das Ganze scheint ihn ziemlich mitgenommen zu haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, was sonst noch zwischen uns über die Sache gesprochen wurde. Am nächsten Tag musste sich MacLeod mit einer Erkältung oder etwas Ähnlichem ins Bett legen, und er kam erst nach einer Woche oder mehr wieder in die Schule. Ein Monat verging, ohne dass sich etwas Bemerkenswertes ereignete. Mr. Samson ließ nicht erkennen, ob er, wie MacLeod angenommen hatte, wirklich erschrocken war oder nicht. Ich bin heute ziemlich sicher, dass es in seiner Vergangenheit ein Geheimnis gegeben hatte. Aber ich will nicht vorgeben, dass wir Jungen so viel Scharfsinn besaßen, irgend so etwas zu vermuten. Es ereignete sich noch ein anderer Vorfall von derselben Art, wie der eben erzählte. Wir hatten seit jenem Tag noch mehrere Male Beispielsätze für verschiedene Regeln finden müssen, aber es hatte nie mehr etwas gegeben, außer wenn wir sie falsch machten. Eines Tages schließlich kamen wir zu dem Kapitel der Bedingungssätze, das allen Lateinschülern in schrecklicher Erinnerung ist, und wir mussten einen Bedingungssatz machen, der eine zukünftige Folge ausdrückte. Wir machten ihn, richtig oder falsch, und wiesen unsere Blätter vor, und Samson begann, sie durchzuschauen. Plötzlich sprang er auf, gab einen seltsamen Laut von sich und stürzte zur Tür hinaus, die gleich neben seinem Pult war. Wir saßen ein oder zwei Minuten da, und dann, ich glaube, es war nicht richtig, aber ich und ein oder zwei andere standen auf, um einen Blick in die Blätter zu werfen, die auf seinem Pult lagen. Ich dachte natürlich, dass einer von uns irgendeinen Unsinn geschrieben hatte und Samson fortgegangen war, ihn zu melden. Ich stellte aber fest, dass er keine der Arbeiten mitgenommen hatte. Das oberste Blatt auf dem Pult jedoch war mit roter Tinte geschrieben, die noch niemand von uns benutzte. Und die Schrift war von keinem, der in der Klasse war. Alle schauten es sich an, MacLeod und die anderen, und schworen heilige Eide, dass es nicht von ihnen war. Dann kam ich auf den Gedanken, die Blätter zu zählen, und nun stellte sich heraus, dass 17 Blätter auf dem Pult lagen, während wir nur 16 Schüler in der Klasse waren. Ich steckte das überzählige Blatt ein und hob es auf. Ich glaube, ich habe es sogar dabei. Und nun möchten Sie wohl gerne wissen, was darauf geschrieben stand. Es war ganz einfach und harmlos, würde ich sagen. Si tu non veneris ad me, ego veniam ad te. Was meines Wissens so viel heißt wie, wenn du nicht zu mir kommst, werde ich zu dir kommen. Könnten Sie mir das Blatt zeigen? Unterbrach ihn sein Zuhörer. Ja, aber da ist noch ein seltsamer Umstand zu erwähnen. Als ich es am selben Nachmittag aus meinem verschlossenen Schrank nahm, da war nicht die winzigste Spur irgendeiner Schrift mehr darauf zu sehen. Ich bin sicher, dass es dasselbe Blatt war, denn ich hatte den Abdruck eines Fingers darauf hinterlassen. Ich hob es, wie gesagt, auf, und ich habe seitdem verschiedene Versuche gemacht, um festzustellen, ob für die Schrift eine Geheimtinte verwendet worden war, aber es war alles vergeblich. Nun, so viel darüber. Nach etwa einer halben Stunde kam Samson wieder herein, sagte, dass ihm schlecht gewesen sei und entließ uns. Mit zögernden Schritten näherte er sich seinem Pult und warf einen kurzen Blick auf das oberste Blatt. Er glaubte wohl geträumt zu haben, denn er stellte keinerlei Fragen. Am Nachmittag war schulfrei, und tags darauf war Samson wieder in der Schule, ganz wie gewöhnlich. In der darauffolgenden Nacht ereignete sich dann der dritte und letzte Vorfall in meiner Geschichte. McLeod und ich schliefen in einem Schlafsaal, der im rechten Winkel zu dem Hauptgebäude lag. Samson schlief im Hauptgebäude im ersten Stock. Es war leuchtender Vollmond. Zwischen 1 und 2 Uhr, genau kann ich es nicht sagen, wachte ich plötzlich auf. Jemand hatte mich geschüttelt. Es war McLeod. Er schien ziemlich aufgeregt zu sein. »Komm, komm«, sagte er. »Ein Einbrecher steigt in Samsons Fenster.« Als ich widersprechen konnte, sagte ich, »Warum schreien wir nicht und wecken alle auf?« »Nein, nein«, antwortete er. »Ich weiß nicht, wer es ist. Mach keinen Lärm. Komm und schau.« Natürlich kam ich und schaute, und natürlich war niemand zu sehen. Ich war ziemlich wütend und hätte McLeod eine Menge Namen gegeben, wenn ich nur nicht das Gefühl gehabt hätte, dass trotzdem etwas nicht stimmte. Ich hätte nicht sagen können, woher dieses Gefühl kam, aber ich war froh, dass ich nicht allein war. Wir schauten immer noch zum Fenster hinaus, und schließlich fragte ich ihn, was er gesehen oder gehört hatte. »Gehört habe ich überhaupt nichts«, sagte er, »aber etwa 5 Minuten, bevor ich dich weckte, stand ich plötzlich an diesem Fenster hier. Ich schaute hinaus, und da saß oder kniete auf Samsons Fensterbrett ein Mann und blickte ins Zimmer hinein, und mir schien, er winke Samson zu sich. »Was für ein Mann!« McLeod wand sich. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Aber etwas kann ich dir sagen. Er war schrecklich dürr und er schien bis auf die Haut durchnässt. Und...« Er blickte sich um und begann zu flüstern, als wollte er seine eigenen Worte nicht hören. »Ich bin nicht sicher, ob er noch lebte.« Wir flüsterten noch eine Weile miteinander, schließlich krochen wir wieder ins Bett. Niemand im Saal war aufgewacht oder hatte sich gerührt. Ich glaube, wir schliefen bald darauf wieder ein, aber am nächsten Tag waren wir ziemlich durchgedreht. Und am nächsten Tag war Mr. Samson plötzlich verschwunden. Unauffindbar. Und ich glaube, es hat sich seither keinerlei Spur mehr von ihm gezeigt. Wenn ich über die ganze Geschichte so nachdenke, scheint mir einer der seltsamsten Umstände darin zu liegen, dass weder McLeod noch ich zu irgendjemandem davon sprach, was wir damals erlebt hatten. Natürlich wurden wir Schüler über die Sache nicht befragt, aber wenn das geschehen wäre, so hätten wir wohl keine Antwort geben können. Es schien uns unmöglich, darüber zu sprechen. Tja. »Das ist also meine Geschichte«, sagte der Erzähler. »Die einzige mir bekannte Gespenstergeschichte, die mit einer Schule verknüpft ist. Vielleicht nur so etwas Ähnliches wie eine Gespenstergeschichte, aber immerhin.« Die Fortsetzung mag man als recht herkömmlich empfinden, aber es gibt eine Fortsetzung, und so darf ich sie nicht unterschlagen. Die Geschichte hatte mehr als nur einen Zuhörer gefunden, und im Winter desselben oder des folgenden Jahres hielt sich einer von ihnen in einem Landhaus in Irland auf. Eines Abends kehrte sein Gastgeber im Rauchzimmer eine Schublade voll Kleinkram zu oberst. Plötzlich legte er seine Hand auf ein Schächtelchen und sagte, Sie kennen sich doch mit alten Dingen aus. Sagen Sie mal, was ist das?« Mein Freund öffnete das Schächtelchen und fand darin eine dünne Goldkette mit einem Anhänger. Er betrachtete den Anhänger und nahm dann seine Brille ab, um ihn sich genauer anzusehen. »Was ist seine Vergangenheit?« fragte er. »Oh, die ist höchst seltsam«, war die Antwort. »Sie kennen doch das Eibendickicht in unserer Buschpflanzung. Nun, vor ein oder zwei Jahren räumten wir den alten Brunnen aus, der dort seit Menschengedenken stand, und was glauben Sie, fanden wir?« »Sollten Sie einen menschlichen Körper gefunden haben?« fragte der Besucher mit einem seltsamen, ängstlichen Gefühl. »Ja.« »Und mehr als das, ganz wörtlich verstanden.« »Denn wir fanden zwei.« »Guter Gott!« »Zwei!« »Gab es irgendwelche Anzeichen dafür, wie Sie dorthin gelangt waren? Wurde das hier bei Ihnen gefunden?«
»Ja.«
»Unter den Kleiderfetzen, die an einem der beiden Leichname noch dranhingen. Es war eine schlimme Sache für uns, was auch immer hinter dem Fund stecken mochte. Einer der Körper hatte seine Arme eng um den anderen geschlungen. Sie mussten schon 30 oder mehr Jahre dort gelegen haben, als wir sie entdeckten. Sie können sich vorstellen, mit welcher Eile wir den Brunnen auffüllten. Aber können Sie mit den Schriftzeichen auf der Goldmünze etwas anfangen?«
»Ich glaube schon«, sagte mein Freund und hielt sie ans Licht. Er las sie, aber ohne jede Schwierigkeit. Sie lauten GWS, 24. Juli 1865.